Ja, ihr Lieben, wie versprochen soll es heute weitergehen mit der Geschichte von Ruth, die Liebesgeschichte von Ruth und Boas. Und seit dem ersten Teil hat vielleicht mancher schlaflose Nächte gehabt, weil er denkt, meine Güte, wie geht es mit der armen Ruth weiter? Aber vielleicht hat jemand gesagt, ach, ich lese das jetzt mal heimlich in der Bibel. Ich muss ja Klaus nicht sagen, dass ich heimlich in der Bibel schon weitergelesen habe und weiß schon, wie das ausgegangen ist. Ganz egal, ich denke, ich habe heute trotzdem noch was zu sagen, nicht nur wie diese Geschichte ausgeht, sondern auch, was sie uns als Gemeinde zu sagen hat. Elimelech hatte einen Verwandten namens Boas, der trotz der Hungerjahre wohlhabend war. Er besaß in Bethlehem große Ländereien und hatte beträchtlichen Einfluss. Und die Schrift sagt, er sei ein Verwandter ihres Mannes, Ruth 2, Vers 1. Da steht, nun hatte Naemi einen Verwandten ihres Mannes. Der war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs und sein Name war Boas. Das genaue Verwandtschaftsverhältnis wird nicht genannt. Er könnte ein Cousin oder auch ein Neffe Elimelechs gewesen sein. Und Boas war zudem ein direkter Nachkomme Rahabs. Und da haben wir eine Brücke zu dem Bild Frauen in der Bibel, als ich über Rahab gesprochen habe. Rahab wurde ja ins Volk Israel eingegliedert, genau wie Ruth, eine heidnische Frau, die zum Gott Israels zum Glauben gekommen ist und war dann im Volk Gottes eingegliedert. Und Boas war ein direkter Nachkomme Rahabs. Im Abstammungsregister Jesu in Matthäus 1, Vers 5 wird dies ausdrücklich erwähnt. Und aufgrund seiner verwandtschaftlichen Verbindung mit Rahab dürfte die Not einer ausländischen Frau wie Ruth, die ähnlich wie Rahab Jahwe im Glauben annahm, sein Mitgefühl erregt haben. Und Ruth ging auf die Felder Boas und las auf, was die Erntehelfer übrig ließen, um sich und Naemi am Leben zu erhalten. Nun denkt man, meine Güte, die Erntehelfer, haben die nicht sauber gearbeitet, dass da so viel Ernte noch rumliegt von dem Getreide, von den Ähren, dass man in einer Nachlese hinterhergehen konnte, um noch so viel aufzulesen, um selber was zu haben. Nun, sie mussten das tun, denn im mosaischen Gesetz wurde ausdrücklich geboten, dass von der Ernte etwas übrig bleiben musste, damit es sich die Armen kostenlos holen konnten, um etwas zu essen zu haben. Und dieses Gebot lesen wir in 3. Mose 19, 9 und 10. Und es ist eine Bibelstelle wie etliche andere im mosaischen Gesetz, wo eine Sozialgesetzgebung Dinge regelt, dass auch den Armen geholfen werden soll. 3. Mose 19, 9 und 10. Da heißt es, wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und keine Nachlese nach deiner Ernte halten. Auch sollst du nicht Nachlese halten in deinem Weinberg, noch die abgefallenen Beeren deines Weinberges auflesen, sondern du sollst es dem Armen und dem Fremdling lassen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Also Gott begründet dieses soziale Gebot mit Gottesfurcht. Er sagt, ich, der Herr, bin euer Gott und vor mir sollt ihr Ehrfurcht haben. Und weil ich das geboten habe und weil ich ein gnädiger und barmherziger Gott bin, sollt ihr das so beachten und sollt das so machen. Nun wissen wir ja, dass Ruth in der Richterzeit lebte und wir wissen vom Buch der Richter, dass das eine Zeit war, wo man die Gebote Gottes bei weitem nicht mehr so ernst genommen hat, wie das noch zur Zeit Moses oder Josua der Fall war. Und auch da gab es schon einige Dinge, die schiefgelaufen sind. Und im Buch der Richter lesen wir von einem Auf und Ab, ja, dass das Volk sich entfernte von den Ordnungen Gottes und Gott hat seine Gnade zurückgezogen. Das Volk ist in Not gekommen, ist in Kriege oder auch in Hungersnot, in materielle Nöte gekommen. Und dann hat das Volk wieder Buße getan, manchmal auch nur halbherzig und Gott hat wieder Gnade gegeben, hat es ihnen besser gehen lassen. Und so war das ein Auf und Ab und wenn Boas in dieser Zeit, zur Zeit der Richter, das so gehandhabt hat, dass er dieses Gebot aus 3. Mose 19, das ich eben vorgelesen habe, ernst genommen und beachtet hat und seinen Erntearbeitern die Anweisung gegeben hat, das so umzusetzen, dann sehen wir daraus, dass er ein gläubiger Mann war. Dass er ein Mann war, der auch in einer Zeit des Abfalls, wo viele andere die Gebote Gottes nicht mehr so ernst genommen haben, dass er aber sie ernst genommen hat. Und er hat das anders gelebt und von daher können wir auch in der Zeit, in der wir heute leben, sagen, wir müssen uns nicht dem Zeitgeist anpassen, sondern als Gläubige sind wir herausgefordert, Gottes Wort ernst zu nehmen, egal was die anderen machen, egal was die anderen denken. Wir als Gläubige, die wir uns eine bibeltreue Gemeinde nennen, wir sollen dann auch bibeltreu sein und sollen Gottes Wort gehorchen, egal wie der Zeitgeist gerade das Pendel ausschlägt. Boas hat das jedenfalls so getan. Er war ein wohlhabender Mann, aber er hat das Gebot Gottes ernst genommen, auch an die Ärmeren zu denken und hat seinen Arbeitern die Anweisung gegeben, dass sie sich an 3. Mose 19 halten sollen. Die Überreste der Ernte standen also jedem zur freien Verfügung, der zur Nachlese allerdings bereit war. Und das ist auch ein biblischer Grundsatz. Ja, den Armen soll geholfen werden, den Bedürftigen soll geholfen werden, aber wenn sie in der Lage dazu sind, dann sollen sie dafür auch etwas tun, dann sollen sie arbeiten. Es war ja nicht so, dass Gott geboten hat, wer eine Ernte einholt, der soll dann alles mal in die Scheune bringen, alles gründlich auf dem Feld auflesen, in die Scheune bringen und dann von dem, wenn das von dem gedroschenen Weizen und von dem Ernteertrag von anderen Früchten, soll man dann 10% meinetwegen an die Armen ausliefern. So steht es nicht in der Bibel. Sondern es ist geboten, am Rand des Feldes soll man nicht vollständig abernten, dass dann noch etwas stehen bleibt. Und bei einer Ernte fällt ja auch vieles runter. Man soll nicht hinterhergehen, eine Nachlese halten, sondern das den Armen überlassen. Aber die mussten schon hingehen und mussten arbeiten und mussten diese Nachlese selber halten und mussten diese Ernte am Rand, die stehen geblieben ist, selbst abernten. Es ist ein biblischer Grundsatz, auch im Neuen Testament, dass jeder Gläubige, der in der Lage ist, körperlich zu arbeiten, das auch tun soll und dafür sorgen soll, seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Ich denke, es ist auch so, und es ist richtig so, dass in unserem Land Bedürftigen geholfen wird. Und es ist aber auch zurzeit in unserem Land so, dass wir überall Mangel haben an Arbeitern. Gerade viele einfache Arbeiter arbeiten, nimmt kaum noch jemand wahr. Jeder will studieren und will natürlich auch einen Job haben, der seinem Studium entspricht. Und es ist überall herrscht Arbeitsmangel. Handwerker suchen händeringend nach Leuten, die sie ausbilden können. In nahezu allen handwerklichen Berufen. Oder auch nur nach Hilfsarbeitern, die mithelfen im Straßenbau oder wo auch immer. Überall werden Leute gesucht. Und wer in unserem Land Hilfe in Anspruch nimmt, was ich für richtig halte, der soll auch bereit sein zu arbeiten. Es ist kein Problem in unserem Land, Arbeit zu finden, auch einfache Arbeit, auch wenn man nichts gelernt hat, um dieses Prinzip umzusetzen, wer seinen Lebensunterhalt selbst verdienen kann, der soll es auch selbst tun. So war es in Israel zur Zeit des Mosaischen Gesetzes. Und wir lesen auch von einer christlichen Berufsethik, von einer christlichen Lebenseinstellung zur Arbeit in den Lehrbriefen des Neuen Testamentes, wo auch Paulus sagt, wer nicht bereit ist zu arbeiten, der soll auch nicht essen, schreibt Paulus wörtlich. Und so war das in Israel gesetzlich geregelt, dass die Armen nicht hungern sollten, sondern kostenlos etwas von der Ernte abbekommen sollten, aber sie sollten bereit sein, diese Nachlese auch selbst mit eigener Arbeit durchzuführen. Übrigens ist unsere Sozialgesetzgebung, die bei Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 eingeführt wurde, bewusst an die Sozialethik des Mosaischen Gesetzes angelehnt. Man hat also 1949 nach den Erfahrungen einer gottlosen Politik, die in eine Katastrophe geführt hat, sich neu besonnen und wollte wieder nach christlich-biblischer, jüdisch-christlicher Ethik leben. Und so wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland bewusst auf die Sozialethik des Mosaischen Gesetzes aufgebaut. Das von der gegenwärtigen Regierung und auch ihrer Vorgängerregierung das Grundgesetz wiederholt elementar übertreten wird, hängt damit zusammen, dass die biblische Ethik in diesem Staat immer weniger beachtet wird. Dann zieht Gott seinen Segen zurück, wie das im Volk Israel der Fall war. Und dieses Prinzip, dass wenn man in einem Volk sich nach biblischer Ethik ausrichtet, dass Gott Segen gibt, und wenn man das wieder über Bord wirft, dass Gott Segen zurückzieht, das gilt nicht nur für Israel in der damaligen Zeit, sondern das gilt auch bis heute für Regierungen und für ein Volk, für einen Staat, je nachdem, ob man nach biblischer Ethik leben will oder nicht. Und da sind wir im Moment in einer Abwärtsspirale, die noch weiter nach unten gehen wird, befürchte ich. Und so kam es, dass Ruth auf einem von Boas Feldern auflas und dass er sie sah. Wir lesen dann Ruth 2, Vers 3 von dieser Begegnung. Und so ging sie hin, kam und las Ähren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Das klingt hier so, als sei es reiner Zufall, dass sie auf Boas traf. Allerdings wissen wir aus der Schrift, dass Gottes Vorsehung solche Begegnungen arrangieren kann. Nicht alles geschieht durch Zufall, sondern gerade bei Gläubigen steht häufig Gottes Führung dahinter. Und das war in diesem Fall auf jeden Fall so. Boas suchte seine Felder täglich auf, um sich über den Ernteverlauf zu informieren. Sein Interesse war augenblicklich geweckt, als er Ruth bemerkte. Offensichtlich war sie jung, charakterstark, dass sie fleißig war, hat man auch gesehen. Und sie scheint auch nicht übel ausgesehen zu haben. Und Boas fragte seinen Vorarbeiter nach ihr. Ruth 2, 5 bis 7, da erkundigt er sich näher nach dieser bemerkenswerten Frau. Und da lesen wir in der Bibel. Und Boas fragte seinen Knecht, der über die Schnitter bestellt war, zu wem gehört diese junge Frau? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach, das ist die moabitische junge Frau, die mit Naemi aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist. Und sie hat gesagt, lasst mich doch auflesen und zwischen den Garben sammeln hinter den Schnittern her. Und sie kam und blieb vom Morgen an bis jetzt. Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Das war mal schon ein gutes Zeugnis, das hier über Ruth ausgestellt wurde. Die Arbeiter auf dem Feld haben gesehen, dass sie eine fleißige Frau ist, die Verantwortung übernimmt. Sie war von morgens bis abends auf dem Feld, um möglichst viel aufsammeln zu können. Sie hat nicht nach ein paar Stunden Schluss gemacht, sondern sie hat die Zeit genutzt, um einen Teil der Ernte einzuholen, um sich und ihre Schwiegermutter Naemi versorgen zu können. Und dann heißt es, sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Ja, in diesem Fall war das gut. Es ist ja nicht schlecht, wenn man auch ein bisschen häuslich ist. Ja. Aber in diesem Fall war ihr Platz auf dem Feld bei der Arbeit. Und sie blieb nicht lange zu Hause sitzen. Sie hat nicht die Füße auf den Tisch gelegt, sondern sie hat mit eigener Arbeit dafür gesorgt, dass sie sich und ihrer Schwiegermutter in ihrer schwierigen Situation helfen konnte. Und das ist natürlich ein Zeugnis gewesen, auch ihres Glaubens, dass sie ihren Glauben an Gott auch in die Tat umgesetzt hat. Glaube mündet immer in die Tat und Glaube führt immer zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat. Ich erinnere an die Predigt, die Martin letzte Woche gehalten hat, als er den Jakobusbrief ausgelegt hat und uns diese Textstelle, diesen Zusammenhang zwischen echtem Glauben und Werken wunderbar aufgezeigt hat. Und das hat man bei Ruth nun wahrlich gesehen, dass sie ihren Glauben auch in die Tat umsetzt. Und aus dieser Aussage seines Vorarbeiters konnte Boas erkennen, dass Ruth eine fleißige und überaus verantwortungsvolle Frau war. Allein die Tatsache, dass sie ihre Schwiegermutter nicht im Stich gelassen hatte und als Ausländerin mit ihr nach Israel gekommen war, zeigte schon ihre bemerkenswerte Charakterstärke. Und da müsste Boas eigentlich schon gecheckt haben, dass Ruth eine gute Heiratsfrau war. Er hat es auch mit Sicherheit gecheckt. Boas spricht sie freundlich an und erweist ihr besondere Gunst. Wir lesen dann in Ruth 2, 8 bis 10, wie Boas reagiert hat. Da sprach Boas zu Ruth: Hörst du, meine Tochter? Du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach: Warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Boas ermutigte sie, ausschließlich auf seinen Feldern aufzulesen und in der Nähe seiner Erntearbeiter zu bleiben. Wie erwähnt, es war eine Zeit, in dem Gottes Gesetz nicht mehr so beachtet wurde, und Boas gibt ihr diesen Rat, gibt ihr diese Anweisung. Warum? Ja, weil sie woanders hätte belästigt werden können. Hashtag MeToo galt auch für die damalige Zeit. Und so hat er ihr gesagt: Bleib hier bei meinen Arbeit, bei meinen Mägden. Und auch denen hat er die Anweisung gegeben: Belästig diese Frau nicht. Ja, also auch bei seinen Leuten musste er klar ansprechen, ja, was Anstand ist. Und wie gesagt, er war ein gottesfürchtiger Mann und hat dafür gesorgt, dass das auch, was in seinen Möglichkeiten war, umgesetzt wurde. Und sagt ihr: Bleib hier bei meinen Knechten und Mägden, denn woanders, auf einem anderen Feld, da achtet man vielleicht nicht so auf Gottes Anweisungen und Ordnungen, du könntest belästigt werden. Er gestattete ihr, von Getränken zu trinken, die seinen Erntearbeitern zur Verfügung standen, und er wies seine männlichen Erntearbeiter ausdrücklich an, sie nicht zu belästigen. Ruth, die von seiner Freundlichkeit und Großzügigkeit überrascht wurde, wusste ganz genau, dass ein solch freundliches Verhalten ihr gegenüber keinesfalls selbstverständlich war. Besonders gegenüber einer armen Frau aus einem fremden Land. Und deshalb fragt sie Boas, womit sie diese Freundlichkeit verdient hat. Vers 10. Und Boas erklärte ihr, dass er von ihrer außergewöhnlichen Treue zu Naemi und den großen Opfern gehört hatte, die sie brachte, um in das Land Israel zu kommen. Anschließend gab er ihr einen Segen, der zeigt, dass er ein gottesfürchtiger Mann war. Also man sieht das immer wieder in den Handlungen von Boas, in dem, was er gesagt und getan hat, dass er gläubig war. So lesen wir in Ruth 2, 11 bis 16. Da antwortete Boas und sprach zu ihr: Es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat, und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Und sie sprach: Mein Herr, lass mich Gnade finden vor deinen Augen, denn du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen, obwohl ich doch noch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin. Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr: Komm her und iss von dem Brot und tunke dein Bissen in den Essig. Und sie setzte sich neben die Schnitter. Er aber gab ihr geröstetes Korn, und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und als sie wieder aufstand, um Ehren aufzulesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach: Lass sie auch zwischen den Garben auflesen und tut ihr nichts zuleide. Und ihr sollt auch aus den Ehrenbündeln etwas für sie herausziehen und es liegen lassen, damit sie es auflesen kann, und ihr sollt sie deswegen nicht schelten. Also Boas ist sogar noch über die Sozialanweisung des mosaischen Gesetzes hinausgegangen und hat seinen Arbeitern darüber hinaus Anweisungen gegeben, dass sie noch mehr Möglichkeiten hat, mit einer guten Nachlese, mit einer guten Ernte nach Hause zu kommen. Und so hat er eigentlich mehr getan, als im mosaischen Gesetz geboten war. Bei dieser ersten Begegnung schien Boas von Ruth sofort angetan gewesen zu sein. Heute sagt man dazu, es war. Jupp, genau das meinte ich. Sag's nochmal laut, Alexis.
Liebe auf den ersten Blick.
Es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, das war hier wohl der Fall. Er lud sie ein, die Mahlzeiten mit seinen Arbeitern einzunehmen und er sorgte persönlich dafür, dass sie genug bekamen. Er gab seinen Arbeitern die Anweisung, dass sie unter den Garben auflesen durfte und er sagte ihnen sogar, dass sie aus den Bündeln absichtlich Ähren fallen lassen sollten, damit sie mehr als genug davon aufsammeln konnte. Und das war mehr, als das Gesetz geboten hat. Naemi war über Ruths erstaunlichen Ertrag sehr überrascht und erfreut. Als Ruth nach Hause kam und hat so viel Ähren mit nach Hause gebracht, da war Naemi erstaunt und hat natürlich nachgefragt, ja, wie war das möglich? Sie begriff wohl sofort, dass Ruth dies nicht ohne fremde Hilfe geschafft haben konnte. Und so fragte sie sie, wo sie aufgelesen hatte. Und sie segnete den, der sich um sie gekümmert hat. Als Ruth ihr den Namen des Wohltäters nannte, erkannte Naemi sofort Gottes Hand in dem Segen. Ruth 2, 19 und 20 steht dann die Reaktion ihrer Schwiegermutter. Und ihre Schwiegermutter sprach zu ihr, wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der sich um dich gekümmert hat. Das sagte sie ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach, der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Da sprach Naemi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und Naemi sagte ihr, der Mann ist mit uns nahe verwandt, er gehört zu unseren Lösern. Jetzt fragen wir uns, was um alles in der Welt ist ein Löser? Also uns ist klar, hier geht es nicht um das Lösen von Kreuzworträtseln, ja? Das ist auch ein Löser, aber hier geht es um weitaus mehr. Wir ahnen es schon. Das hebräische Wort für Löser lautet Goel. Es ist ein Fachbegriff, der weitaus mehr bedeutet als nur ein Verwandter. Der Goel war vielmehr ein Verwandter, der zu Hilfe kam. Das Wort Goel beinhaltet den Gedanken an Erlösung oder Befreiung. In Hiob 19, Vers 25 wird dieses Wort Goel sogar mit Erlöser übersetzt. Es bezieht sich dort in prophetischer Weise auf den Messias, der das letzte Wort in dieser Welt sprechen und die Toten richten wird. Die Totenwelt wird dort durch das Wort Staub symbolisiert. Es wird sogar angedeutet, dass der Erlöser selbst im Staub sein wird, also tot sein wird, und sich darüber erheben wird. Damit wird die Auferstehung aus den Toten angedeutet. Hiob sagt in 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser, da steht Goel, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Der Messias, der von den Toten auferstanden ist, wird Erlöser, wird Goel genannt, weil er nun die Gläubigen ebenfalls aus dem Staub des Todes erlösen kann. Deswegen sagt ja Naemi, gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Ruth 2, Vers 20. Wir sehen gleich, Boas ist ein Bild für den Erlöser Jesus Christus, der seine Gnade den Lebenden und den Toten nicht entzogen hat. Er kümmert sich auch um die Toten. Die Toten werden auferstehen, so wie Christus selbst auferstanden ist. Und diese Gewissheit, die wir als Gläubige haben dürfen, dass unser Erlöser, der selbst tot war und von den Toten auferstanden ist, auch uns, wenn wir tot sein werden, von den Toten auferstehen lassen wird, das ist ein wesentliches Gut, ein unaufgehbares, wichtiges Gut, das wir als gläubige Christen haben können, dass wir eine Gewissheit über den Tod hinaus haben. Ich möchte hier ein Buch von John Grant empfehlen, eine Broschüre, Gedanken über die Hoffnung im Tod. Ich habe einige davon am Schriftentisch ausliegen. Er beschreibt in dieser kurzen Broschüre diesen Schwerpunkt, was haben wir eigentlich als Christen für ein wertvolles Gut von unserem Herrn bekommen, dass wir nicht nur für diese Welt Verheißungen haben, ja, sondern weit darüber hinaus, auch über den Tod hinaus, für die Auferstehung und das ewige Leben. In dieser Broschüre kurz zusammengefasst die wichtigsten Gedanken, dass wir als Gläubige über den Tod hinaus Hoffnung und Gewissheit haben können. Und wenn ich schon bei den Heften von John Grant bin, Fabrizio hat heute Morgen ja auch ein Zeugnis gegeben über den Umgang mit der Zeit. John Grant hat auch eine Broschüre geschrieben, Gedanken über den Umgang mit der Zeit. Ja, wer da mal reinschauen will, wie gehe ich als Christ verantwortlich mit meiner Zeit um, der kann das durchlesen. Ich sehe auch einige Hefte auslegen. Gedanken Gottes über die Ehe. Wie führe ich eine Ehe? So Gott will, möchte ich ja nächste Woche darüber predigen. Wie kann man eine glückliche Ehe als Gläubiger führen? Wer vorher schon mal lesen will, wie das geht, der schaue in das Heft von John Grant rein. Oder frage erfahrene christliche Eheleute, wie sie das gelebt und gemacht haben. Ja, das nur nebenbei. Indem Boas mit diesem Wort Goel bezeichnet wird, wird angedeutet, dass er ein prophetisches Schattenbild auf den Erlöser Jesus Christus darstellt. Ruth dagegen, die heidnische Frau, die zum Glauben an den Gott Israels gefunden hat, ist ein Bild für die christliche Gemeinde. Ruth wurde ja die Braut des Boas und er hat sie dann natürlich auch geheiratet. Und so wie Boas der Erlöser, der Goel für Ruth geworden ist, so ist der Herr Jesus der Erlöser, der Erretter, der Goel für seine Braut, die Gemeinde. Boas sollte Ruths Goel werden. Er erlöste ihr Leben von Armut und Elend. Und die Armut Ruths steht bildlich für unsere Verlorenheit durch die Sünde. Aber wer sich zu Gott bekehrt, der wird errettet, wird erlöst aus seinem Elend, wird erlöst aus seiner Verlorenheit, wird gerettet in Ewigkeit. Wer den Erlöser angenommen hat, der sich laut Hiob 19, Vers 25 über den Staub erhebt, der wird nach seinem Tod nicht im Staub bleiben, sondern eingehen in die himmlische Herrlichkeit durch die Erlösung in Jesus Christus. Und Naemi ermutigte Ruth, Boas Anweisungen zu folgen und ausschließlich auf seinen Feldern zu bleiben. Und Ruth hielt sich bis zum Ende der Erntesaison daran. Ruth 2, 21 bis 23 lesen wir, dass sie sich an diese Anweisung gehalten hat. Und Ruth, die Moabiterin, sprach, er sagte auch das zu mir, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie mit meiner ganzen Ernte fertig sind. Und Naemi sprach zu ihrer Schwiegertochter Ruth, es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden ausgehst und man dich nicht auf einem anderen Acker belästigt. So hielt sie sich bei der Ehrenlese zu den Mägden des Boas, bis die Gersten- und Weizenernte vollendet war. Und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Und auch hier geht das Schattenbild in die neutestamentliche Gemeinde weiter. Auch hier erkennen wir wieder dieses prophetische Schattenbild, das sich auf Christus und die Gemeinde bezieht. Boas gibt Ruth die Anweisung, sich bei der Ernte an seine Knechte und Mägde zu halten. Auch das ist ein Hinweis auf die Gemeinde. Die Gemeinde besteht ja aus einzelnen Personen, eben Knechte und Mägde des Herrn, die auf dem Erntefeld Gottes arbeiten sollen. Sie arbeitet, also Ruth arbeitet nun ausschließlich auf dem Erntefeld des Boas, wie Boas es ihr gesagt hat. Und sie arbeitet auf keinem anderen Feld, sondern nur auf dem ihres künftigen Ehemannes. Und so verrichtet auch die Braut des Christus, die Gemeinde, ihren Dienst als Gläubige nur dort, wo sie unter Gottes Anweisung steht. Der Herr Jesus hat ja seinen Jüngern einen Auftrag für die Tätigkeit im Erntefeld gegeben. Matthäus 9, 37 und 38 sagt er, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seiner Ernte sende. Die Gemeinde hat also den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, sodass Menschen die Gelegenheit haben, zum Glauben zu kommen. Alle, die sich aufgrund der Verkündigung des Wortes Gottes bekehren, gehören dann zur Ernte Gottes. Diese Ernte wird dann bei der Entrückung der Gemeinde eingeholt, also quasi in die himmlischen Scheunen gesammelt. Und unmittelbar danach wird der Herr seine Braut, die er in die himmlische Herrlichkeit heimgeholt hat, heiraten. Dann haben wir die Hochzeit des Lammes. Und so haben wir in Ruth 2, Vers 23 den Hinweis, dass Ruth auf den Feldern des Boas tätig war, bis die Ernte vollendet war. Und danach hat Boas sie geheiratet. Und genauso wird es auch mit der christlichen Gemeinde sein, wenn die göttliche Ernte des Herrn auf Erden vollendet ist. Jetzt sind wir noch auf dem Feld des Herrn und helfen da, seine Ernte einzuholen. Aber wenn die Erntezeit vorbei ist, wenn der Herbst kommt, wird keine Ernte mehr eingeholt, dann wird die Gemeinde entrückt werden und dann findet die Hochzeit des Lammes, die Hochzeit unseres Herrn mit seiner Braut der Gemeinde statt, so wie das bei Ruth und Boas schon bildhaft vorausschattiert wurde. Und dann müssen wir noch etwas vom Nachkommen Ruths erzählen, wie man vom Schattenbild zur Realität gekommen ist. Die Geschichte Ruths und Boas ist ja ein Schattenbild für uns und irgendwann ist die Realität gekommen. Und da muss ich noch etwas mehr Gas geben. In dieser Betrachtung der Geschichte von Ruth will ich ja nur einen Überblick über das Buch Ruth geben, sodass ich nicht auf jedes Detail eingehen kann, obwohl ich das an einigen Stellen durchaus getan habe, um zu verdeutlichen, dass man ein biblisches Buch sowohl in der Übersicht als auch im Detail auslegen kann. Und aus beidem kann ich großen geistlichen Gewinn ziehen. Manchmal kann man einzelne Bibelstellen in einem biblischen Buch auch nur dann richtig auslegen, wenn man die große Übersicht im Blick behält. Wenn man in der Übersicht sieht, was will dieses Buch eigentlich, worauf zielt es ab, wie ist es aufgebaut. Jedes biblische Buch ist systematisch aufgebaut. Und wenn ich diese Systematik im Überblick erkannt habe, fällt es oft leichter, einzelne, vielleicht schwierige Stellen besser auslegen zu können. In Kapitel 3 wird deutlich, dass Boas und Ruth entschlossen waren zu heiraten. Nach dem mosaischen Gesetz bedurfte es in diesem speziellen Fall jedoch der Vollmacht des Lösers, also des Goel. Diese Lösung erwirkte Boas in Kapitel 4 im Einklang mit dem mosaischen Gesetz. Wir haben hier einen schattenbildlichen Hinweis darauf, dass der Herr Jesus völlig im Einklang mit dem mosaischen Gesetz durch sein Erlösungswerk am Kreuz seine Braut, die Gemeinde, rechtmäßig erworben hat. Die Lösung konnte nur Boas gelingen. Und so konnte unsere Erlösung nur Jesus Christus gelingen. Ruth selbst war das nicht möglich. Und so können sich auch die Gläubigen der Gemeinde nicht selbst erlösen. Das ist nur Christus möglich, der allein und rechtmäßig vor Gott für ihre Erlösung gesorgt hat. Ich denke, jeder von uns freut sich über eine Liebesgeschichte, die gut ausgeht, und die Bewohner von Bethlehem waren damals keine Ausnahme. Als sich die Nachricht von der bevorstehenden Hochzeit ausbreitete, begannen sich die Einwohner der Stadt zu versammeln. Sie sprachen einen Segen über Boas und seine Braut, Ruth 4, 11 und 12. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten: Wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rachel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den die Tamar dem Juda gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. Und dieser Segen erwies sich als prophetisch. Boas und Ruth heirateten. Und der Herr segnete sie schon bald darauf mit einem Sohn. Bei der Geburt dieses Kindes gaben die Frauen von Bethlehem auch Naomi einen Segen. Ruth 4, 13 bis 15. So nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Der Herr aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Da sprachen die Frauen zu Naemi: Gepriesen sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich lieb hat, hat ihn geboren, sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Das ist natürlich ein Glücksfall für Noemi gewesen, eine Schwiegertochter zu haben, die mehr wert ist als 7 eigene Söhne. Und das hat Ruth nun wahrlich unter Beweis gestellt, dass sie eine solche grandiose Schwiegertochter war. In Ruth 4, Vers 17 wird klar, in welch gewaltiger Weise sich der Segen Gottes in den Nachkommen von Ruth und Boas zeigte. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm, also dem Sohn von Boas und Ruth, einen Namen und sprachen: Der Naemi ist ein Sohn geboren, und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Ruths Sohn ist also der Opa von König David, folglich ist Ruth die Urgroßmutter von David. Und so war dieser Segen, den die Einwohner von Bethlehem gesprochen haben, ja geradezu prophetisch. Ruth war also eine direkte Vorfahrin von König David. David ist ja auch in Bethlehem geboren. Ja, als wäre das nicht schon der Hammer, setzt Gott dann noch einen drauf. Und was für einen gewaltigen Hammer. Denn knapp 1000 Jahre nach der Geburt Davids wurde wiederum in diesem Städtchen Bethlehem ein noch mächtigerer König geboren. Der König der Könige und der Herr aller Herren, der Messias selbst. Und auch er war ein direkter Nachkomme von Ruth. Aus dem prophetischen Schattenbild, das im Buch Ruth schon auf den Messias hindeutet, ist nun die Realität geworden. Und Maria und Josef und die Hirten konnten sagen: Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Das prophetische Schattenbild ist Fleisch geworden, ist Mensch geworden aus Fleisch und Blut. Der Messias ist als Nachkomme von Ruth und auch von Rahab und Sarah und Eva in Bethlehem geboren. Endlich ist der Erlöser gekommen, der Goel, der wirklich Menschen erlösen und ins ewige Leben retten kann. Das konnte Boas ja nicht, er ist ja nur ein Schattenbild. Er konnte Ruth lösen, aber er konnte sie nicht ins ewige Leben retten. Aber er ist ein Schattenbild auf Jesus Christus, der das konnte, der Menschen wirklich erlösen konnte bis in alle Ewigkeit. Und als er in der Krippe lag, da war es dann soweit. Das Schattenbild ist Realität geworden. Die Erlösung in Christus, die im Buch Ruth nur schattenbildlich angedeutet wird, ist im Herrn Jesus Realität geworden. Welch ein Segen, und zwar nicht nur für Israel, sondern für die gesamte Menschheit. Und so wurde Ruth eine scheinbar unglückselige heidnische Frau, deren Loyalität und Glaube sie aus ihrem eigenen Volk weggeführt und als eine Fremde in das Land Israel gebracht hat, zu einer Mutter in der königlichen Linie, die nicht nur König David, sondern sogar den verheißenen Messias hervorgebracht hat. Ihr bekanntester Nachkomme ist Sarahs Nachkomme, ist Rahabs Nachkomme und Evas erhoffter Erlöser geworden. Und somit ist Ruth ein großartiges Vorbild für jeden Gläubigen, speziell auch für die Gemeinde. Erlöst, in eine begünstigte Stellung gebracht, zur Braut des Erlösers geworden und von ihm zutiefst geliebt.